willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Thank God it's Friday! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Disco Dudes auf eurem Lieblings-Podcast-Streaming-Service, welcher auch immer das genau sein mag. Die Disco Dudes, das ist zum einen dort in Köln der liebe Kirk. Hallo Kirk!
Hey Wolfgang, was geht bei dir?
Na, es geht einiges und zwar meistens schöne Dinge, wenn es um Musik geht, ja. Du sagst schon, ich bin der zweite Disco-Dude, ich bin Wolfgang Hase und sitze hier in Karlsruhe und freue mich besonders, dass ich dich hier auf meinem Rechner in einem kleinen Bildchen sehen darf, um mit dir zusammen wieder etwas Musik zu erzählen und zu beschreiben und euch auch die Klänge hören zu lassen. Wenn ich sage Klänge, dann sind das zum einen immer die Snippets, die wir im Rahmen unserer Moderation euch vorstellen, sodass ihr einen ersten Eindruck bekommt, was aber auch noch eine Sache ist, wir haben natürlich Playlists zu unseren Folgen, zu unserer Sendung, zu unserem Podcast auch online stehen bei iTunes Music und bei Spotify. Und da könnt ihr alle Songs, die wir jemals vorgestellt haben, nachhören und auch die, die wir benutzt haben, um das zu beschreiben, was wir da so interessant finden. Also kleiner Werbeblock für unsere Playlists. Hört da mal rein, gerade wenn ihr vielleicht noch eine Weihnachtsparty feiert, die nicht nur aus Xmas Musik bestehen soll, dann könnt ihr da auch noch einen guten Dance auf eine Playlist rauslassen. Damit da ein Stück mehr draufkommt, heute in unserer 65. Folge, würde ich dich gerne fragen, mein lieber Kirk, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe euch einen etwas unter dem Radar fliegenden Boogie-Brillanten rausgesucht, nämlich Save Me von The Main Ingredient featuring Cuba Gooding. Erschienen 81 auf RCA Victor. Save Me ist Teil der LP I Only Have Eyes For You und wurde ebenfalls 81 veröffentlicht. Der Track wurde außerdem ausgekoppelt, allerdings eher als heimlicher Star. Auf der Rückseite, es gibt eine 12-Inch-Single Party People und dort befindet sich der Song Save Me auf der B-Seite und so auch auf der 82 veröffentlichten 45. Vielleicht ein wenig zur Band und diesem Cuba Gooding Senior, komme ich gleich noch drauf. The Main Ingredient kommen aus Harlem, New York und starteten Mitte der 60er. Erst als The Poets, später als The Insiders, bevor sie sich endgültig in The Main Ingredient umbenannten. Nach dem Tod des ursprünglichen Leadsängers Donald McPherson 1971 übernahm Cuba Gooding Senior den Leadgesang. Mit ihm kamen die großen 70er Soul-Hits wie Everybody Plays the Fool 1972 und Just Don't Want to Be Lonely 1974. Ende der 70er löste sich die Gruppe kurz auf, um dann 1979 in der jetzt klassischen Besetzung Tony Sylvester, Luther Simmons und Cuba Gooding zurückzukommen. In dieser Phase entstanden dann zwei Alben, Ready for Love 1980 und eben I Only Have Eyes for You 1981. Cuba Gooding selbst war nicht nur der markante Leadsänger der Band, sondern er veröffentlichte auch Soloalben bei Motown und ist obendrein der Vater des Schauspielers Cuba Gooding Jr., den man aus den ein oder anderen Action-Streifen kennt. Musikalisch bewegt sich Save Me in dieser frühen 80er Schnittmenge aus Disco, Boogie und Modern Soul. Der Track läuft bei 104 BPM, ist also ein Slow Dancer in E-Moll. Wie soll es anders sein? Wir lieben diese Moll-Tonalitäten, wie wir sie so gerne in den Disco- und Boogie-Tunes auch vorfinden. Und ist im klassischen Boogie-Schema auch arrangiert. Geschrieben wurde der Song von Cuba Gooding und Patrick Adams, der viele Produktionen für die Labels P&P Records, Red Greg Records, Salsa Records und Prelude Records betreut hat und für Projekte wie Cloud One, Bumblebee Unlimited, Inner Life, Musik, Freak und die Universal Robot Band tätig war. Er hat mit zahlreichen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Candy Staten, Debbie Taylor, Eddie Kendricks, Fonda Rae, Gladys Knight, Herbie Mann, Loretta Holloway, Nora Michael Warden, Rick James, The Salsoul Orchestra, Shannon, Sister Sledge, Skipworth and Turner, The Spinners, um nur ein paar wenige zu nennen, denn es waren noch deutlich mehr. Kuba und er sind also genau diese Kombi aus markanter Soulstimme und legendärem New York Disco Produzenten, die man bei dem Song auch gleich zu hören bekommt. Wir haben es hier mit einem leicht melancholischen, aber trotzdem clubtauglichen Stück zu tun. Dieses typische Herz schwer, aber Füße leicht auf dem Dancefloor-Gefühl plus diese bittersüße Melodieführung geben Cuba Goodings Vocals eine Menge Raum, sich zu entfalten, um dieses Rettet mich aus diesem emotionalen Chaos-Feeling auf die Spitze zu treiben, während das Arrangement eher elegant schiebt, als brachial zu drücken. Ein sauber arrangierter, dicht gebauter Track, der nicht auf einem massiven Chart-Hook aufbaut, sondern auf Groove mit wirklich tollen Bläser-Arrangements, souligem Lied und Backing-Vocals. Ab Sekunde 1 ist man sofort in der Stimmung des Songs. Einer der Songs, der immer weiterlaufen kann. Und das hören wir uns jetzt auch endlich mal an nach meinem ganzen Gelaber. Ja, wirklich ein Song, finde ich, der immer weiterlaufen kann und ihn dadurch zu einem Main Ingredient für meine Recordbox macht, egal ob digital oder analog. Wolfgang, was sagst du dazu?
Zu dem Wortspiel sage ich 10 von 10. das ist ein wunderschöner Song, total geil an der Schnittstelle, finde ich, zwischen Modern Soul und Disco gelagert, mit dem Bläsersatz, der dezent, sauber irgendwie das pointiert und auch eine eigene Melodie in der Mitte da bekommt, mega gut ausproduziert. Die Perkussion im Hintergrund treibt das Ganze so mit ein paar Akzenten, ohne aber so ein tribalistisches Überfunky-Ding werden zu wollen. Es behält eine gewisse Ruhe und eine Sophistication und gleichzeitig ist es so positiv in der Aufladung, dass es einen auf den Dancefloor schickt. Main Ingredients sind bei mir insgesamt super hoch angesiedelt. Das kommt unter anderem daher, dass ich aus der Gegend von Stuttgart komme und ein Song von ihnen, nämlich That Ain't My Style, das grundlegende Sample war zu Freundeskreis Esperanto. Das ganze Album Rolling Down a Mountainside, in dem es sich befindet, ist noch so soul-hymnisch aufgebaut. Und da ist das eine Ballade, die genau dieses Sample gegeben hat. Dann sind sie mir wieder begegnet. begegnet, auch so ein bisschen im Verbund mit den Leuten, die damals Sendungen gemacht haben bei soulsender.de, die sehr soulig unterwegs waren zum Teil, also Matt Fox zum Beispiel oder Christian Out, da sie zwei unglaublich gute Coverversionen gemacht haben von Songs, die auch die Isley Brothers herausgebracht haben, nämlich einerseits Summer Breeze, was ja auch nicht von den Isley Brothers war, aber deren Version auch schon schön war, und sie haben das noch ein bisschen more 70s veredelt und dann ganz arg besonders Work to Do, auch eine wunderschöne Nummer. Also die beiden von Main Ingredient waren neben dem großen Hit Everybody Plays the Fool Sometimes, was mich auch auf dem Soulfuß super abgeholt hat. Und dass die sich so toll in die 80er weiterentwickelt haben, das habe ich fast ein bisschen aus den Augen verloren. Daher finde ich es voll gut, dass ich von dir da mal wieder ein bisschen Edutainment abbekomme innerhalb unseres eigenen Podcasts. Also man kann sagen, The Main Ingredient als Band, es gibt mehrere Alben, die man auf jeden Fall gehört haben sollte. Dazu gehört Aphrodisiac, da ist auch noch eine Stevie Wonder Cover Version drauf, die richtig geil ist. Und Rolling Down the Mountainside ist super und auf jeden Fall ist dieser Song total super geeignet, um einen Dancefloor Herz zu erwärmen und die Leute so allmählich in die Hüfte zu schubsen. Fantastisch. Schön, dass du ihn mitgebracht hast. Du hast doch bestimmt noch ein paar gute Facts dazu.
Bei mir war es das in der Tat, außer dazu zu sagen, dass bei dem Stück es gar keine Sample-Belege gibt. Also dieser Tune wurde nicht verbaut, in keinster Weise. Noch nicht mal als House-Remix. Und jetzt freue ich mich natürlich auf den Tune, den du uns mitgebracht hast.
Bei mir geht's heute in eine völlig andere Ecke als bei dir. In eigentlich eine Jazzfunk- oder Afro-Jazzfunk-Nummer, wenn man so möchte. Und ich habe mich da an unser Motto gehalten, dass wir nicht nur Boogie und Disco in Reinform vorstellen, sondern uns gerne auch mal um die Grenzbereiche dessen kümmern. Ich aber weiterhin in Großbritannien bleiben kann, denn meine Serie UK Disco ist noch nicht beendet. Heute geht's noch mal mindestens in eine Runde, vielleicht fällt mir nächste Woche noch was ein. Wir sind bei einem Song, der heißt Bra, ein Kurzwort für Brother natürlich. Und das ist geschrieben, gespielt und gemacht von der Band Seaman Day aus den 70er Jahren. Aus UK geboren, mitten in London. Der Track wurde zu einem absoluten Rare Groove Kultgut, ein richtiger Favorit in den legendären Clubs in Amerika, also zum Beispiel dem Loft von David Mancuso, das eher so für die gepflegte musikalische After Hour bekannt war, aber auch für die Paradise Garage unter Larry Levan, einer der Maintime-Songs, wenn es darum ging, mit Jazz-Funk einen Dancefloor richtig gut zu rocken. Es gibt in der Mitte nach 2 Minuten 50 ein legendäres Break, das eigentlich nicht nur ein Sample ist, sondern wenn man so möchte, würde ich sagen, Funkiness in Hip-Hop mitbegründet hat. Eigentlich ein Song, der ein eigener Hip-Hop-Produzent war, wenn man so will. Und es wurde auch 140 Mal genutzt von De La Soul bis Gangsta und zurück. Tonart ist ganz komisch, ist nämlich Dur. D-Major und G-Major wechseln sich hier ab. Gar nicht komplex, eher mantrisch, eher sich wiederholend. Aber diesmal sind wir mal in Dur gelandet bei einer Geschwindigkeit von so 115 bis 118. Je nach Edit, und da kommen wir gleich dann auf ein Stichwort zu sprechen, denn ich habe mich beschäftigt in der Hauptsache mit dem Edit von Danny Crivet, der ein bisschen länger ist als das Original und noch eine Besonderheit mitgebracht hat. Geschrieben wurde das Ganze 1972 und veröffentlicht 1973 auf dem gleichnamigen Album der Band. Die haben auch nur 3 Alben rausgebracht. 71 hat man sie in London gegründet von 2 Personen, nämlich Steve Scipio, der Bassist, und der Gitarrist Patrick Patterson hatten die Idee, eine Band herauszugründen. Sie kamen davor schon aus so einer Jazz-Szene und wollten ein bisschen funkier werden und hatten vor allem vor, ein bisschen andere Einflüsse, also nicht so Brit-Funk-Einflüsse reinzuholen, sondern welche, die afrikanischer und karibischer waren. Und genau das haben sie auch gemacht. Sie haben sich eine Riesen-Kombo aus Musikern zusammengestellt, die sie aus Jamaika, aus anderen karibischen Staaten und aus Nigeria zusammengestellt haben. 1973 tourte Seaman Day nach dem Erfolg von ihrem ersten Song The Message durch die USA. Sie waren Support Act für Al Green und haben Konzerte bis 40.000 People gespielt und traten als erste britische Band überhaupt im legendären Apollo Theater in Harlem, New York auf, zusammen mit Mandrill, Ramsey Lewis und Kool & The Gang. Und sie hatten sogar einen Auftritt bei Soul Train. Das haben auch nicht sehr viele UK-Bands geschafft. Also sie haben es richtig tief auch in die Funk- und Soul-Szene der Vereinigten Staaten hinein geschafft. Entdeckt habe ich das Ganze auf einem Mixtape, als ich für die Groovetech damals gearbeitet habe im Plattenlager. Da wurden natürlich immer gerne Mixtapes rumgereicht, in denen Originalplatten von wichtigen Samples zu hören waren. Und da war das Ding dabei von einem Kollegen, dessen Name mir leider nicht mehr einfällt. Ich weiß nur noch, dass ich früher in dem damals noch existierenden Boogaloo unter anderem mit ihm aufgelegt habe und dem Apropos. Wo ich gerade auflegen sag, ich habe noch einen kleinen zweiten Werbedisclaimer, nämlich in circa einem Monat, am 10. Januar, legen der gute Kirk und ich als The Disco Dudes bei einer wunderschönen Veranstaltung auf. Kirk, wie heißt die Veranstaltung?
Die Veranstaltung heißt Immer noch tanzen und ist das 2-jährige Jubiläum dieser Veranstaltung.
Genau, ein wunderbarer Samstagabend. Wir teilen uns den Floor mit den Freunden von Discologne und jeder von uns spielt da so 3 Stündchen und wir werden euch ordentlich heinheizen. Ich kann garantieren, das wird voll, das wird lustig und es wird richtig was zu tanzen. Und wenn ihr in eurer Stadt endlich mal richtig guten Disco braucht, der ein bisschen anders ist als einfach nur dahin gehaust, naja, also ihr könnt uns auch anschreiben, vielleicht fahren wir dahin und legen dann auch mal für euch auf. Kommen wir zurück, wir hören einfach mal in den Track rein, der eine Hymne ist, eine Befreiungshymne. Es geht um den Bruder, es geht um die Ungerechtigkeit gegen Rassismus sein und die triumphale Botschaft im Refrain, dass wir durchhalten können. But it's all right, we can still go on. Und das, wie sich das aufbaut, wie man das musikalisch funky macht und wie sich das anhört. Erstmal Intro und Refrain und dann wunderbarer Saxophoneinsatz. Moderiere ich gleich an, weil Saxophon ist ja immer ein wichtiges Thema. It's all right, we can go on. Und davor aber auch klar gemacht, dass Unterdrückung und ihr Schicksal als die karibischen Menschen, die da in UK lebten, absolut nicht witzig ist. Aber man kann auch einfach Musik zum Protest machen und sich laut machen. Und das haben sie getan. Mit einer überragenden Horn-Section, mit überragenden Percussions. Die Horn-Section sind 3 Saxophonisten, die dieses Thema und diese Melodie aufbauen und dann ausbrechen in diese Soli. Die spielen richtig triumphal, es ist so richtig erhebend. Die sind laut und die sind freudig und zeigen, dass es dick aufgetragen sein kann, ohne kitschig zu werden. Weil es ist schon sehr imposant, aber es ist null cheesy. Es ist immer noch funky genug, hat aber noch, ja, es hat auch eine gewisse Königlichkeit. Ich finde es sehr erhabend. So ergreift es mich zumindest. Und es ist so arrangiert, dass alles Platz hat, alles atmet. Man hört zwischendrin immer jedes einzelne Percussion-Instrument auch. Es ist kein Wall-of-Sound-Ansatz, wie so ein Phil Spector irgendwie die Bläser so als Fläche dahinsetzt, sondern die spielen flächig. Dann ist aber abgesetzt und du hörst jeden kleinen Schlag einer Timbal oder eines Congas oder eines Bongos noch mit heraus. Also fantastisch arrangiert, finde ich, und total der Anreiz zum Tanzen als Liberation Act. Ich habe gesagt, dass ich den Edit von Danny Crivet hier rausgezogen habe, der sich bis hierhin nicht besonders viel anders anhört als das Original. Im Original gibt es nach 2 Minuten 50 das berühmte Breakdown, in dem dann das Instrumental Break kommt, das die allermeisten Hip-Hopper teilweise wirklich fast unausgeschnitten genommen haben und das zugrunde gelegt haben für den ein oder anderen Hip-Hop-Song. Für mich besonders prägnant war es damals bei De La Soul. De La Soul war die Entdeckung von Hip-Hop-Musik auf meiner Seite. Danny Crivet hat in dem Fall das Break so gewürdigt, dass er einen weiteren Pianisten obendrauf gesetzt hat oder Organisten genauer gesagt und ihn ein wunderschönes Solo darauf hat spielen lassen, dass er dann immer wieder aufwabern und runterwabern lässt, bis er dann quasi ganz am Schluss erst das, was der Originalsong als Schluss macht, auch wieder eingesetzt hat. So kommt er insgesamt auf 9 Minuten mit 3 Orgensolos und so kann man es am Club auch durchaus laufen lassen, wenn die Toilette im 2. Stock ist und man aber eigentlich im Keller ist. Da kriegt man dann irgendwie alles hin, was man braucht. Danny Crivet. Nur ganz kurz zu ihm, eine absolute Legende im New Yorker Disco-Business. Wenn wir über ihn reden, reden wir nicht nur über irgendeinen Remixer, sondern jemanden, der diese Edit-Kultur und Remix-Kultur absolut mitgeprägt hat und mit, ich glaube, Hunderten von Aufträgen und Arbeiten, die er auch dann dort in die Clubs gebracht hat, einer der bedeutendsten New Yorker Arbeitenden im Remix-Business war. Damit ihr hört, was das bedeutet, wenn so ein Danny Crivet dahin greift und noch einen Organist mitbringt, schlage ich vor, wir hören uns die Passage nochmal kurz an, bevor wir uns anhören, was der liebe Kirk zu genau diesem Song so im Tiefen denkt. Ich habe ihn schon zappeln sehen. Thank you. Also da kann jede moderne Hausproduktion den Beephouse hier einpacken. Man macht einen Breakdown und bringt dann erst ein E-Piano und dann eine Orgel drauf, um immer weiter Richtung Eskalation zu schlittern. Ist das nicht ehrlich? Kirk, was sagst du dazu?
Ja, zu dem Song gibt es nicht viel zu sagen, außer dass er in jedem Köcher vorhanden sein muss und er eine Zeit markiert, die total viele hervorragende Jazz-Funk-Geschichten als auch Funk-Bomben hervorgebracht hat. Ich würde fast sagen, 71, 72, 73 war da so die Hochphase, wo sich das alles ausgeprägt hat. Dann flachte es in Richtung 75 ab und dann gab es diesen krassen Breakdown auch in den ganzen Musikproduktionen, bevor es dann mit 78, 79 in die Disco-Zeit wieder Aufschwung erhalten hat. Und Simon Day, wie du es gesagt hast, die gehören natürlich voll da rein und haben den Sound für mich maßgeblich mit beeinflusst. Und das sind alles hervorragende Musiker. Die ganzen Alben sind toll, die sind von vorne bis hinten durchhörbar. Da sind maßlose Samplequellen für etliche Hip-Hopper drin vorhanden. Also das kann man einfach nicht scheiße finden, weil das ist einfach sensationelle Musik. Und wie viele Gespräche habe ich darüber geführt, die Band völlig falsch in den Staaten verortet haben. Also das ist ja auch schon fast ein bisschen Insiderwissen, dass es eine britische Band ist. Wenn du da erstmal drauf kommst, klingt das ja null nach Britfunk.
Ja, absolut. Ich kannte zwei Fraktionen. Die einen sagten, das kommt, muss irgendwie so Afrobeat, Afrofunk-Ursprung haben. Und das andere war dann, ja klar, das ist halt irgendwie so eine von diesen Harlem-Bands. Und genau das ist nicht der Fall. Sie waren natürlich wahnsinnig viel erfolgreicher in den US als in den UK. Aber sie kommen aus Großbritannien mit den Wurzeln aus verschiedenen afrikanischen Staaten und dem karibischen Bereich. Damit haben sie einfach auch ein Sound-Signature gesetzt. Ich kenne auch keine andere britische Band, die so ähnlich, auch nur so ähnlich klingt wie die. Aufgenommen ist das Ganze so Ende 71, Anfang 72 in den sogenannten Delane Lear Studios in London. Der Produzent war ganz maßgeblich, weil er auch Einfluss auf die Band genommen hat und auch sehr gut vernetzt und verdrahtet war. Das war John Schrader mit dem Engineer Alan Florence. Die Band wurde komplett live im gleichen Raum aufgenommen. Also wir reden von einem Format, das immer alle gleichzeitig gespielt haben. Das ist eine Philosophie, die John Schrader bis zum Schluss seiner Arbeit verfolgt hat. Und er hat eine lange Albumversion mit 5 Minuten daraus gemacht und noch eine Singleversion mit 3:48. Er war auch ein cleverer Geschäftsmann. Er war nämlich einer der ersten, die sich Motown-Lizenzrechte in den UK gesichert hat. Dort konnte man die Lizenzrechte von einzelnen Songs erwerben und das hat er gemacht. Und Motown, wissen wir ja, war ein sehr prominentes Label. Das allerdings war auch ein Problem für die Szene der Musiker, die nicht zu diesen großen Labels gehörte. Denn ganz viele britische Labels wollten, dass die Bands, die auf ihrem Label spielen, mehr oder weniger klingen wie Motown oder sogar Coverversionen anfertigen davon. Dazu gab es eine Bewegung, die nannte sich The Windrush Generation. Und das war eine Generation von Musikern der Caribbean Music Community und die in den UK wirklich dagegen kämpften, einerseits diskriminiert zu werden durch Unterbezahlung und schlechte Behandlung in den Studios, aber eben auch in so Coverformate reingepresst zu werden, dass sie nur so Housebands sein sollten, die halbschwülstig irgendwelche Motown-Songs nachspielen und irgendeinen Sänger vorne hinstellen. Das haben sie genau nicht gemacht. Man sieht auch an der Entwicklung der weiteren Bandmitglieder, was die noch so gemacht haben, dass sie sehr viel musikalischer aufgestellt waren und eben gerade nicht nur so Nachspieler waren. Ray King zum Beispiel, der Sänger auf der Aufnahme, war relativ lang bei der Band, ist dann aber kurz vor Ende der Band, die gab es ja auch nur 4-5 Jahre, ausgestiegen und hat sich den Two-Tone Records gewidmet. Die Two-Tone Records kennen wir, weil da The Specials gesigned waren, also ein richtiger britischer Ska-Hammer. Und für die war er sozusagen der Mentor, was das Singen und das Songwriting angeht. Also die eine Band hat verloren, die andere hat gewonnen. Der Song wurde erst in UK ignoriert, in USA hat er Platz 51 gemacht und ist damit zur Musikgeschichte geworden. Ich glaube, es ist ein echtes Nugget und jeder sollte es kennen und jeder sollte die Musik von der wunderbaren Band See Mandy kennen und hören. Wir werden euch einige der Tracks von dieser Band auf jeden Fall verlinken. Das wär's von meiner Seite zum Thema The Funky Side of Disco of Great Britain.
Ja, was bleibt uns da noch anderes, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen, die vorweihnachtliche Zeit zu genießen, vielleicht bei dem ein oder anderen Weihnachtsmarktbesuch, vielleicht mit unserer Musik auf dem Ohr in einer der etlichen Playlisten, die da so kursieren von uns.
Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende mit guter Musik, mit ganz viel Tanz und mit noch viel mehr Liebe, oder?
Auf jeden Fall. Macht's euch schön.
Bye, bye.
Tschüss.